Hallo zur jetzt ja schon 5. Folge unseres German Ghostbusters Podcast. Und wir haben uns heute mega krass vorbereitet auf die Folge. Also André hat sich Top-Listen gemacht. Olli ist nochmal in einen wirklichen Zen-Modus gegangen, um wirklich fit für diese Folge zu sein. Ne? Ja, und ich habe mir was zu lesen geschnappt, um auch nochmal mich natürlich hier vorzubereiten. Ja, und bevor wir uns in das Thema stürzen, diesen Elefanten, der schon zu Beginn dieses Podcasts im Raum stand, den wir uns jetzt einfach mal direkt vornehmen, damit wir es vielleicht auch hinter uns haben.
der wäre?
Wir unterhalten uns über Ghostbusters Answer the Call später. Und da bin ich mal auf eure Meinungen gespannt. Obwohl ich ja, was man schon so ein bisschen spoilern darf, ist, so richtig scheiße fand ihn auch keiner von uns. Also wir haben jetzt keinen hier, der sagt, dass da wird sich jetzt Harold Ramis im Grab rumdrehen oder sowas, sondern...
Ganz richtig.
Aber bevor wir zu Answer the Call wechseln, mal so ein bisschen die Gerüchteküche der letzten Woche, beziehungsweise Gerüchteküche, fangen wir erstmal mit der Bestätigung an. Denn Jason Reitman hat jetzt eigentlich zwei Sachen bestätigt. Einmal offiziell den ersten Cast und auch offiziell noch einmal, dass es wirklich die Hauptstory ist, Mutter mit zwei Kindern. Denn, was wir schon vorher wussten, Carrie Coon und Finn Wolfhard sind dabei. Und jetzt wirklich McKenna Grace, die halt die 12-jährige Tochter spielen wird, die ich erstmal gedacht habe, okay, die hast du schon mal gesehen, aber Halla die Waldfee, die ja schon eine Schauspielerkarriere hinter sich hat.
Ich möchte an der Stelle einwerfen, dass ich es vorausgesehen habe.
Ja.
Ich habe sie mir gewünscht. Ich habe es nicht vorausgesehen, ich habe sie mir gewünscht. Ich habe sie gekriegt. Wunderbar.
Das ist perfekt. Dann solltest du unsere Wünsche einfach weiter aussprechen. Vielleicht
das Sprachrohr des German Ghostbusters Podcasts.
Kann dir echt sagen, ne? Also ich bin hier gerade bei ihr auf der IMDb drin und irgendwie hat die bei so vielen Sachen mitgespielt, die ich geguckt habe, aber ich kann mich nicht an sie erinnern.
Ja, das ist ja auch, achtest du, es sind ja auch oft Nebenrollen und da achtest du ja auch nicht so drauf, ne? Also jetzt bei weiß ich nicht, gut, okay, Black Mirror habe ich nicht gesehen, bis auf die Bandersnatch-Folge. Und der Rest, ja, müsste ich mir nochmal angucken, dann würde man wahrscheinlich drauf achten, ne? Aber du achtest ja auch oft nicht auf einen Nebencharakter, ne?
Also. Ich muss echt gestehen, dass ich sie in einem Film noch gar nicht gesehen habe. Ich habe ja auch Captain Marvel noch gar nicht gesehen. Da spielt sie wohl die junge Carol Danvers, heißt sie, ne?
Wenn sie die spielt, dann ist das eine Szene von 3 Sekunden.
Okay, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Sie hat halt diese Hauptrolle in diesem Film mit Chris Evans, wo ich dieses Video gefunden hatte. Das Wired Autocomplete Interview von Google. Ja. Findet man nur, wenn man nach Chris Evans sucht. Sie steht gar nicht mit im Titel. Sie macht das aber mit ihm zusammen, weil sie auch zusammen mit ihm spielt im Film. Und die ist einfach herrlich vor der Kamera. Und ich hoffe, dass sie ebenso herrlich in Ghostbusters ist.
Nee, wie gesagt, ich sehe das hier gerade. Designated Survivor hat sie irgendwie 21 Episoden mitgespielt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Habe ich alles gesehen.
Ist bestimmt die Tochter, oder?
Stimmt. Spuk im Hill House habe ich gesehen. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. I, Tonya, hat sie die kleine Tonya gespielt. So.
Ja.
Im Film. Ja, boah, du hast recht, die hat schon sehr viel gespielt für ihr Alter.
Ja. Ne, es ist schon krass, also dieses Line-Up, ne? Und
aber Sven, ich muss dir noch mal kurz reinsprechen. Du hast gerade gesagt, dass jetzt quasi bestätigt wurde, dass das die Story des Films ist, ne?
Naja,
es wurde bestätigt, dass die Familie sind, ja. und interessant dabei ist, er hat nicht geschrieben, dass das die Ghostbusters sind.
Ja, aber das ist ja schon, das steht ja so lange schon im Raum, dass es um eine Familie geht, die aus der Stadt zurückzieht in irgendeine Verbindung mit den Ghostbusters oder einem der Ghostbusters steht.
Das stimmt. Jason
Reitman stellt sie als die Familie vor, mit die, das sind die drei. Das wird schon die Hauptstory sein. Also das werden jetzt nicht die Nebencharaktere werden.
Wartet mal ab, wartet mal ab. Das wird wahrscheinlich null mit Ghostbusters zu tun haben, der Film. Das wird so ein Drama-Film mit so einer Ghostbusters-Backstory einfach nur. Da gibt's gar keinen Ghostbusters drin. Das wird einfach nur wie, ja, wie die Familie über die Vergangenheit der Ghostbusters leidet. So, das wird dann so die Tochter sein, die sich die ganzen Sachen anhören muss. Deswegen sind die aus der Stadt abgehauen halt, weil sie dann nicht mit da klarkommen mit dem Fame.
Habt ihr hier diesen Cloverfield-Film gesehen mit John Goodman? Der hat ja auch nichts mit Aliens zu tun, nur am Ende für 5 Minuten oder so.
Ja, das ist ja genau. Das ist aber auch alles nur rein interpretiert. Also die Filme werden ja
produziert. So ein Add-on, genau.
Ja, genau.
Zu Beginn des Films wird dann erstmal der Ecto verschrottet, weil sie gehen auf die Farm hin und sagen, okay, ey, das gibt wenigstens noch $500 vom Schrotthändler. Ja. Nein, aber auch das ist ja, da hat ja jetzt die Tage einer auf Facebook gepostet in so einer Meteor, also Cadillac Meteor Gruppe, sagt hier, die schlechte Nachricht ist, ich musste mein Meteor 1959 verkaufen. Die gute Nachricht ist, Sony hat mir scheiße viel Geld dafür gegeben, dass sie daraus jetzt wohl einen, weil er hat geschrieben, die gute Nachricht ist, es wird keine Ecto One Replica werden, es wird ein richtiger Ecto werden, weil Sony den gekauft hat. Also, das bedeutet schon, dass sie auf jeden Fall jetzt ein zweites Auto so herrichten, mit dem sie viel mehr machen werden, als mit dem, den sie halt für den Trailer genommen haben.
Nehme ich
auch. Also, an, verschrotten. Ja. Nee, ich glaube, dann fängt Paul Feig, glaube ich, an zu grinsen. Und Jason Reitman kann sich umbenennen und vielleicht Gesichtsrekonstruktion machen, weil ich glaube, dann.
Das wäre so lustig, wenn das so kommen würde. Ich würde mich so kaputt lachen.
Ja, so ein richtiges Familiendrama. Und ganz am Ende kommt irgendwie Dan Aykroyd rein und sagt, ich muss euch eine Geschichte erzählen.
Genau.
Aber erstmal darauf einen Crystal Head Wodka.
Ja, da kommt er so rein, so, ist diese Geschichte wahr oder nur erfunden?
Stranger Things.
Und irgendwo steht ganz hinten Ernie Hudson und sagt, Darf ich jetzt auch was sagen? Nee, also, ja, also ich denke schon, das wird Drama, Comedy und hoffentlich viel Geister werden. Das,
ja, ich hoffe das auch.
Ich habe gedacht, kommen aber keine Geister. Wegen dem China-Markt.
Sie kämpfen mit den Geistern der Vergangenheit.
Na ja, genau.
Genau. Ja, deshalb wird der Film ja dann auch weiterhin Rust City in China heißen. Das hat dann einfach damit zu tun mit dem verrosteten Ektor und so. Ne? Also, ich glaube.
Was ist denn das für ein Trash-Talk hier plötzlich? Das ist ja unglaublich.
Wenn das wirklich so kommt, darf ich mich oft in der Podcast-Szene nicht mehr blicken lassen.
Das Gute ist ja, dass André momentan dafür verantwortlich ist, dass Sachen sich so entwickeln, wie er sie voraussagt. Deshalb sagst du jetzt, André, das wird ein richtig geiler Ghostbusters-Film, der einschlagen wird, der eine Milliarde einspielen wird und dafür sorgt, dass das Franchise richtig Gas gibt.
Das hat er aber auch schon bei Answer the Call gesagt.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass der einschlägt wie eine Bombe. Ich hätte nur geschätzt, weil der so viel Negativkritik gekriegt hat, dass dem Film das eher gut tut, dass viele Leute den heimlich gucken, um mitreden zu können, um ihn weiter trashen zu können, aber scheinbar hat es nicht gereicht.
Ich stehe mal gerade in so einem Mantel, Mütze drüber und so. Ja. Und dann, Entschuldigung, einmal Ghostbusters. Was? Welchen Film wollen Sie? Ghostbusters. Nein, Entschuldigung, ich wollte hier nur fragen, wann der nächste, ich bin wieder weg.
Genau.
Ja, was anderes, was wieder offiziell ist, mit Kanada Ende Juni bis Oktober sind die Dreharbeiten jetzt eingetragen. Das heißt, wir wissen, wann wir rüber müssen.
Genau, das ist schon mal gut.
aber es ist lang, ne? Bis Oktober oder bis Anfang Oktober?
Es ist wirklich sehr lang. Also normalerweise hast du ja, gut, du hast dann den.
Du hast normalerweise Juli, 2 bis 3 Monate eigentlich, ne, oder?
Juli, August, September. Ja, 3 Monate kannst du rechnen. Also das sind ja nicht die vollen Drehtage.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich einfach, dass sie diesen Zeitraum blockiert haben, falls noch Nachdreh stattfinden müssen und so weiter. Also das sind so, eigentlich kannst du sagen, sind diese 3 Monate, die man für so einen Film schon nimmt. Aber sie müssen sich ja auch ranhalten, ne? Das Ding Sommer 2020. Ich vermute mal, die Production, was die Effekte angeht, ist auch schon längst in Arbeit.
Sollte man von ausgehen. Aber es, ja, ich meine, Fiek hat das auch ziemlich schnell holterdiepolter runtergerissen, das Ding, ne? Ich meine,
so lange braucht man nicht mehr für einen Film drehen heutzutage.
Ja, aber es ist ein bisschen schade.
Boah. Naja, also Ghostbusters 1 und 2 waren auch sehr, sehr schnelle Produktionen.
Ja, gut.
Ghostbusters 1 wurde im Oktober gedreht und Ghostbusters 2 im November und mussten alle fertig sein für den nächsten Sommerhit. Das war ja die Grundvoraussetzung. Columbia brauchte ja damals 1984 einen Sommerhit.
Hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Genau, ne? Also von daher, ja, also die machen das schon, da wird sich, glaube ich, auch nichts großartig verschieben. Und da schauen wir da. Also das jedenfalls momentan das Aktuelle zum neuen Film, aber immer noch nicht, ob Ernie dabei ist. Kleiner Fact doch irgendwie, das Ghostbusters Fanfest, was ja so mega teuer ist, hat jetzt ein Samstag-Ticket angeboten für $149. Also irgendwie merken die gerade so, die Bestellungen bleiben wohl irgendwie aus.
Bloß Samstag ist kein, ne? Also, Fun Fact, bloß Samstag wird keiner der Schauspieler da sein.
Ja! Das wäre geil. Ja, ich bin mal gespannt, was das gibt. Also wie gesagt, Kumpels von mir fahren da ja hin. Die sind ja wirklich so verrückt und
wie gesagt, wenn das machbar ist, preislich würde ich da auch hinfliegen.
Ja, ist ja, also allein die Hotelkosten jetzt, also jetzt brauchst du gar nichts mehr zu machen, weil an dem Wochenende ist ja auch noch die WonderCon.
Hotelkosten.
Brauchst du da jetzt schon letztes Jahr.
Hotelkosten, ey, da braucht man auch nicht schlafen für eine Übernachtung.
Also ich habe echt schon einige damals Flüge wegen Spieletipps mal gemacht, rüber über den Teich, aber nicht für einen Tag. Also so krass dann auch nicht. Also ich glaube, das wäre echt extrem. Also ich habe ja zum Glück keinen Jetlag, aber ich glaube, das würde mich auch ziemlich aus dem
Konzept. Ich bin ja auch gerade nochmal hier in der Gästeliste oder so, es haut mich auch nicht vom Hocker, die Gästeliste.
Ja.
Nicht wirklich.
Und da das ja jetzt wirklich mit den Dreharbeiten Ende Juni bestätigt ist, wird, also Star Wars Celebration, die machen es halt wenigstens geil. Da weißt du, auf der Celebration, da wird ein Trailer präsentiert.
Ja, das stimmt.
So, Ghostbusters, oh, wir fahren die Dreharbeiten, vielleicht machen sie nochmal einen Teaser jetzt oder sowas. Also vielleicht drehen die schon irgendwas. Ist ja, wäre jetzt auch nichts Ungewöhnliches, aber trotzdem, also keiner vom neuen Cast schon angekündigt oder sowas.
Was aber ziemlich cool ist, es gibt ein Real Ghostbusters doing a live in character reading of an unreleased episode. Oh. Das ist schon ziemlich cool. Und natürlich das grandiose Ray Parker Jr. Konzert, wo er einen Song eine halbe Stunde lang spielen wird.
Ja, ich gehe ja gerne auf Cons und mein Gott, mein halbes Leben dreht sich um Cons, aber da habe ich echt drin gesessen und gedacht so, ja, okay.
Lass das Thema ruhen.
Genau, lass das Thema ruhen.
Aber wo du die Real Ghostbusters angesprochen
hast.
Die
Real Ghostbusters, genau.
Genau. Kann ich noch mal ein bisschen was erzählen? Ich habe letzte Woche endlich mein Paket vom Comic Cave in Hamburg bekommen. Mit meinen ausstehenden Real Ghostbusters Diamond Select Action Figuren. Der Marshmallow-Mann, Peter und Ray haben noch gefehlt und ich bin schwer begeistert, endlich die Sammlung komplett zu haben. Das sind super Figuren, wenn man gut drauf aufpasst, wirklich nicht als Spielzeug geeignet, weil da so viele kleine Feinheiten dran sind. Also die Schläuche von den Protonenstrahlern, die reißen zum Beispiel sehr schnell. Von meinem Winston ist der direkt irgendwie abgebrochen. Und so weiter. Aber wenn man sie einmal vernünftig positioniert hat, sind die echt schick. Also ein echter Hingucker. Bei dem Peter bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass der so in die Top 3 meiner Lieblings-Action-Figuren gehört. Der ist so gut getroffen vom Gesicht her und macht echt was her. Also meine Empfehlung. 30 Euro kostet so eine Figur, glaube ich, wenn man die einzeln irgendwo erhält, und ist es dicke wert. Sehr schick.
Wenn es sie noch zu kaufen gibt, ich weiß gar
was,
nicht.
Was glaubt ihr eigentlich jetzt mal, wo wir gerade so bei Spielzeugen oder was heißt Figuren, sagen wir es mal Figuren, also
ja, ja,
sind, wie sich, sagen wir mal, weil ich hatte das Thema jetzt die Tage mit Attraktionen, Freizeitparkattraktionen. Es gibt ja diese Ghostbusters-Attraktion im Heidepark, glaube ich, oder ist es Heidepark?
Ja, ich glaube ja, Heidepark Soltau.
Heidepark Soltau.
Ja, genau, und da gehen ja die Meinungen weit auseinander. Also ich kenne Ghostbusters, wenn die sagen, das ist toll, und ich kenne einige, die auch sagen, okay, das ist echt der größte Scheiß. Also klar, du sitzt halt da in so einem Ride, in so einem Wagen und schießt dann halt auf die Geister und fährst da so eine Strecke entlang. Also wer
ist das mit also mit 3D-Kino-Elementen? Also hast du da so eine Brille auf und du erlebst 3D-Effekte? Oder ist das wirklich nur so irgendwie mit animatronischen Puppen und so und du fährst da durch? Weil dann stelle ich es mir tatsächlich auch ziemlich lahm vor, weil sowas hatten die schon mal im Movie Park, als er noch Warner Brothers Movie World hieß, mit den Gremlins, und das war auch ziemlich schwach.
Ja, ich glaube, ja, es ist 3D, also die nennen es natürlich 5D, weil du wirst dann nass gespritzt und whatever. Und du sitzt da zu 8 in dem Ding drin, in diesem Ecto. Also das ist wohl ganz nett gebaut. Und dann fährst du halt immer so von Leinwand zu Leinwand rüber. Also auf den Fotos sieht es halt einfach echt sehr unspektakulär, weil du irgendwie so wenig Props im Hintergrund siehst. Also da finde ich, also ich kenne ja den Buzz Lightyear aus dem Disneyland. Das ist ja eine Attraktion, die ja dann 2D ist, aber mit vielen Props, also da schon ganz witzig ist. Gut, also da hatten wir nämlich die Tage, das Thema ist, was, wenn der Film erfolgreich ist, kommen da vielleicht auch noch andere Attraktionen. Es gibt ja, glaube ich, noch in Dubai eine Attraktion, eine Ghostbusters-Attraktion. Dann gab es mal irgendwo in Mexiko, glaube ich, auch so eine Art Lasertag.
Ja, es gab ja auch mal, zumindest kurzzeitig, gab es in New York bei Madame Tussauds.
Ach ja, dieses Void.
Ja, genau, so eine Virtual Reality Einrichtung. Das sah zumindest in den Bildern, die man so bei YouTube finden konnte, sah das echt cool aus.
Da haben jetzt, wir waren jetzt, wo wir jetzt im Disneyland waren, haben wir Freunde besucht, die da in der Nähe wohnen. Und er fand diese Ghostbusters-Geschichte sehr cool. Sie fand das ziemlich langweilig. Sie konnte das auch gut begründen. Sie sagt, ja, es war okay, ganz lustig, weil du bist halt durchgegangen und hast halt auf Geister geschossen, also sie eingefangen. Ja. Aber es gab wohl auch eine Marvel-Attraktion, sagt sie, die war viel interessanter, weil du hattest mehr Interaktivität. Du konntest auf so einem Display draufdrücken und sowas mit, das wurde dann so simuliert. Und das sagte, das war viel mehr Interaktivität als jetzt dieses Ghostbusters, wo du halt durchgerannt bist und dann auf Geister geschossen hast.
Wo hat denn der Heidepark die Marvel-Lizenz her?
Nein, nicht Marvel, sondern die waren in den USA. In den USA waren die, in New York.
Ach so, also, ja gut, das kann man ja dann mit einem deutschen Park, glaube ich, auch nicht so vergleichen. Ich weiß es nicht. Ich war selbst noch nicht da. Keine Ahnung, also von den Bildern her fand ich es jetzt auch nicht so spektakulär, aber vielleicht haben wir den ein oder anderen Zuhörer, der schon mal da war, der kann uns ja mal ein bisschen was in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. Ich glaube, dass da auch ganze Cosplay-Gruppen da auch Werbung gemacht haben und vor Ort waren.
Ja, ja, so, da, ne? war die Niedersachsen-Truppe.
Genau, richtig.
War vor Ort gewesen, auch bei der Ankündigung und so. Ja, also das, da bin ich mal gespannt. Und natürlich, gut, da wird figurentechnisch und spielzeugtechnisch, denke ich, auch noch wieder einiges auf den Markt kommen. War ja bei Answer the Call genauso. Da gab es auch schon ein bisschen was.
Genau. Also man hat es in Deutschland schwer bekommen. Also nur bei Galeria Kaufhof, glaube ich. Und halt in einschlägigen Shops, die Funko Pops zum Beispiel. Ja. Die fand ich allerdings sehr gut. Das sind meine Lieblings-Funko Pops.
Ja, die habe ich sogar auch alle.
Ja.
Ja.
Ich nicht.
Ja, ich sammle auch ja zum Glück nur Funko Pops sehr, sehr ausgewählt. Und packt hier auch direkt raus und stell die Figuren ins Regal ohne die Verpackung. Was ja so
manchen Sammler. Ich bin hier gerade übrigens auf einer neuen Seite, wo Ernie Hudson wieder seine Seele verkauft. Und zwar cameo.com sehe ich hier gerade. Wir können uns ein Video von Ernie Hudson für $75 einsprechen lassen.
Aha.
Ist das nicht was?
Okay. Für $75? Also es ist besser als eine Unterschrift, oder?
Also ich wollte gerade $75, da kann er uns doch mal hier eine Einleitung für den Podcast sprechen. Also.
Stimmt, und ist auch gar nicht so schwer für ihn, weil wir haben ja sogar einen englischen Titel.
Ja. Dann kann man mal gucken, ob die das, ich kenne das mal, ich hatte das mal für eine Freundin mal, irgendein Schauspieler von, ich glaube, der mal irgendwo, bei Torchwood hat er, glaube ich, mitgespielt, und hier so gute Besserungswünsche, und das ist ja hier für, also der kostete nicht $75, sondern irgendwie 30, also das war dann in Ordnung, aber müssen wir mal gucken, also wenn das laut den ihrer. Aber es kann natürlich sein, dass da drin steht nur Privatnachricht oder sowas.
Ja, kann man ja mal sich informieren. Ich bin ja gerade drauf gestoßen halt.
Hey, oder wir machen das einfach so. Wir lassen dem halt einen langen Satz sprechen und da kommen dann die Worte German, Ghostbusters, und schneiden es dann einfach um. Welcome. I am Ernie Hudson. Nein, das glaube ich nicht.
Also wer weiß, Leute, vielleicht schon in der nächsten Episode mit Intro von Ernie Hudson.
Genau, und zusammengestückelten Interviewfragen. Ja gut, nee, ich dachte, er hätte schon wieder irgendwas, er hätte nichts gesagt. Stimmt, er war ja immer der direkt zurückgerudert ist, wenn mal irgendwie was aufgetaucht ist mit Ernie Hudson. Anders war das ja mit der langwierigen Ankündigung zu einem neuen Ghostbusters-Film. Und eine der ersten Ankündigungen war ja eigentlich schon 1990. Da war nämlich Dan Aykroyd bei David Letterman. Ich glaube, das war zum Start von Ghostbusters 2. Und er hat nämlich dann fröhlich erzählt, ja, hier Ghostbusters 3, das Drehbuch fertig, geht bald los, ne? Wird ein bisschen anders sein und ja, sind alle begeistert.
War das da schon sein Skript irgendwie Ghostbusters in Hell?
Also das Problem ist halt einfach, also
Hellbent hieß es glaube ich.
Es hieß Hellbent und wurde über die Jahre sehr oft wohl neu gemacht. Also es gibt ja sagen wir mal, bestätigt ist ja nicht viel. Also was zum Beispiel, wo man von ausgehen kann und was ja durch die geleakten E-Mails auch einigermaßen bestätigt ist, dass Bill Murray immer gesagt hat und also auch der Bremskopf war. Also es ist ja so bei den Ghostbusters, die sind ja alle beteiligt gewesen.
Die sind rechtlich.
Deshalb konnte Sony damals nicht sagen, oder Columbia Pictures, wir machen jetzt direkt einen dritten, weil selbst Bill Murray musste überzeugt werden, beim zweiten Teil mitzuspielen. Das hat er immer, spaßigerweise hat er immer gesagt, ja, man hat ihm halt mit sehr viel Geld überzeugt. Mhm. Also die wurden
alle. Ihn hat das so genervt, ne? Ja. dass er plötzlich so einen Überstar-Status bekommen hat, ja. Obwohl er eigentlich diese kleinen Rollen spielen wollte.
Richtig.
Deswegen ist er ja heute noch immer am liebsten in den Wes Anderson-Filmen am Start und so weiter.
Genau. Ja, und das andere war, dass er dann doch bei den Dreharbeiten, das hat er dann auch hinterher geschrieben, hier, ja, es war doch toll, wieder mit den anderen zusammenzusitzen und zusammenzuarbeiten. Aber dann kam ja auch irgendwann nach Murmeltier der Riesenstreit mit Harold Ramis, der dahin gemündet ist, dass Harold Ramis ihm ja wirklich an die Gurgel gegangen ist am Set und beide seitdem bis kurz vor seinem Tod nicht mehr miteinander gesprochen haben. Ne? Was ja auch noch mit dazu kam. Ja, aber über die Jahre hinweg war halt Dan Aykroyd immer derjenige, der gesagt hat, ja, es geht bald los. Und es ging also so weit, dass halt irgendwelche geleakten E-Mails ja damals aufgetaucht sind vom Sony-Chef, in dem sie diskutiert haben, hey, ich bin eigentlich nicht so der Freund dazu, aber ich hätte kein Problem damit, wenn wir jetzt einfach mal Bill Murray in Grund und Boden klagen würden, damit wir jetzt endlich mal was mal was zustande kriegen. Also,
aber du scheinst ja, was jetzt so in den, also was die 90er anbelangt, ne, zum Thema Ghostbusters 3 News, scheinst du, glaube ich, ein bisschen mehr auf dem Kasten zu haben als ich. Weißt du, ob Harold Ramis an dem Skript zu Hellbent auch beteiligt gewesen sein soll, oder war das alles nur aus Aykroyds Feder?
Das, was ich auch nur weiß, ist, dass halt wirklich Dan Aykroyd die treibende Kraft war. Harold Ramis wäre aber wahrscheinlich zu einem Punkt, der irgendwann, sagen wir mal, wenn es konkreter geworden wäre, wäre er wieder mit ins Boot gekommen.
Nehme ich auch an.
Also ja. Er hat ja auch gesagt, er hat da Bock drauf und will das so machen. Und deshalb haben ja auch alle, inklusive Bill Murray, dem man vermutlich auch wieder sehr viel Geld geboten hat, beim Videospiel mitgemacht, was ja bei Ghostbusters-Fans ja als der dritte Teil gilt. Er greift halt so die Geschichte von Hellbent natürlich so ein bisschen auf.
Ja, ich habe mir extra für das Spiel, habe ich mir eine Xbox gekauft. Das hat sich echt, also es hat sich gelohnt. Es war ein cooles Spiel, kann man nicht anders sagen.
Und sie waren halt auch wirklich alle dabei, ne? Also ich glaube, ja gut, Sigourney Weaver, die hatte wohl zu spät ihre Zusage gegeben, und Rick Moranis hatte halt keinen Bock gehabt, ne? Also das,
ja, ich meine, muss man ja auch nicht für so ein Videospiel. Also, aber dass die vier zusammengefunden haben, das war schon was. Was ich auch cool fand, ist, dass Aykroyd und Ramis auch selber am Skript mitgeschrieben haben. Ne? Ja. Also die haben das ja, glaube ich, dieses Game-Script haben die nochmal extra überarbeitet, und richtig, das hat man auch gemerkt.
Ja. Also das hat man auch gemerkt. Und da kam ja die Hoffnung auf, dass jetzt haben die Bock drauf, und das Spiel ist gut und es kommt gut an und die Verkaufszahlen waren wohl auch, glaube ich, ganz in Ordnung. Jetzt mach doch was, ne? Ich vermute aber dann, wie man das jetzt heute weiß, dass halt einfach so immer noch der Bremsklotz Murray da ein bisschen dazwischen war, der gesagt hat, er hat doch nicht so viel Bock. Aber es kam ja dann auch schon die ersten Gerüchte raus mit hier, wir machen Ghostbusters-Film mit Teile vom alten Cast und neuen. Also hier Seth Rogen war ein Name, der sehr früh gehandelt wurde. Witzigerweise sogar auch Kristen Wiig schon. In Kombination mit Seth Rogen.
In Kombination habe ich so noch nie gehört. Ich habe nur gehört, dass Bill Murray das mal in einem Interview gesagt haben soll, dass wenn es einen neuen Film geben soll, dass er sich Kristen Wiig vorstellen könnte.
Ja. Ich glaube, daraus ist mal so ein Fanposter entstanden, das halt mit Seth Rogen, Kristen Wiig und dann aber halt auch noch Dan Aykroyd und ich glaube, Bill Murray war sogar auch nur noch als, entweder gar nicht oder als Geist zu sehen oder so. Also das hat er ja gesagt, wenn, dann ist er tot.
Genau, wenn, dann ist er nur als Geist dabei und so weiter. Das hat er, glaube ich, auch nur als Scherz gemeint und keine Ahnung, dann haben sie dann tatsächlich ein Skript geschrieben, wo er nur ein Geist ist. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig.
Wäre er mal lieber nur ein Geist gewesen in dem neuen Film.
weil Bill Murray ist ja, er hat ja keinen Agenten mehr, ne? Er hat ja irgendwie nur diesen mystischen Anrufbeantworter, den man besprechen kann, und entweder taucht er auf am Set oder nicht. Das ist so eine ganz krasse Geschichte. Das ist, glaube ich, der Albtraum eines jeden Regisseurs oder Produzenten. Und ich glaube, deswegen haben die das gemacht. Ah, der hat gesagt, der will nur ein Geist sein. Komm, dann machen wir jetzt so ein Skript. Und dazu kam, glaube ich, dass irgendwie zu der Zeit das Skript auch von Ramis und den Autoren von seinem letzten Film Year One geschrieben wurde. Und der war so krass schlecht, und ich glaube, das hat Murray auch mitbekommen, und dann hat er das Skript erst gar nicht gelesen und überhaupt, und man weiß es nicht.
Das hat so wehgetan, Year One. Ich habe mir den angeguckt und habe wenn du nicht einmal lachst, also ich hatte wirklich, glaube ich, vielleicht mal einen Schmunzler oder sowas, ne? Und eigentlich kann doch bei so einem Film eigentlich nicht viel mit dem Cast, mit dem Regisseur.
Ja, es sind gute Leute dabei gewesen, aber der war einfach so plump. Der war einfach plump.
Ich mag ja plumpen Humor. Das ist ja eigentlich auch meins. Aber selbst da habe ich nur gesessen und so, okay. Und ich habe den, glaube ich, echt auch erst kurz nach seinem Tod gesehen und habe gedacht so, scheiß die Wand an, das ist dein Vermächtnis, lieber Harold. Ne?
Das ist ich habe im Kino gesessen und habe den Kopf geschüttelt. Ouch. Ja, das ist ja schlimm.
Also er lebt ja noch, ne? Und ich hoffe, dass Sean Connery irgendwann wenigstens noch irgendein Mini-Gastauftritt. Ist mir scheißegal. Aber ansonsten wäre sein Vermächtnis die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Glaubst du ja wohl nicht, dass von Sean Connery noch irgendwas kommt? Der Mann, der kann gar nicht mehr laufen, ach, nichts Quatsch, mehr.
Ach Quatsch, kann der, den, da gibt's von 2018 gibt's Paparazzi-Bilder, wie er mit seiner Frau, der hatte mal irgendwann 2017 oder 2016, da hatte der irgendwas gehabt und dann haben sie ihn beim Tennis gestützt, aber irgendwie 2018 ist er durch New York City gelaufen, da gibt's dann so Paparazzi-Bilder, wie sie den fotografieren. Aber gut, andererseits, der Mann ist jetzt auch schon bald 90, ne?
Aber, bevor wir noch zu den wichtigen Themen kommen, es gab ja auch noch eine Ghostbusters-News aus Deutschland, ne? Habt ihr das alle gesehen? Let's Dance RTL. Who you gonna call?
Ach genau, die Sendung habe ich verpasst.
ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es nur in Ausschnitten gesehen. Und zwar wurde der grandiose Hit des Ghostbusters Soundtrack getanzt von Oliver
Pocher.
Oh
nein.
Okay.
In Ghostbusters Uniform.
Nein, ehrlich.
Also so
was, ganz was seine Idee? Ist er selber Fan oder was?
Ich weiß es nicht. Ich habe das auch nur in Ausschnitten gesehen und sah ganz schlecht aus, so bedruckte T-Shirts, so ein bisschen.
Oh Gott, das muss ich leider nachholen. Danke, dass du das noch eingeworfen hast.
Bitte.
Aber um den Bogen wieder zurückzufinden, zum Thema schlechte Skripts, ne? Vielleicht ist auch alles ganz gut so gelaufen, wie es gelaufen ist, weil zwischenzeitlich hatte ja auch Ethan Coen, heißt er, glaube ich, ein Drehbuch geschrieben, was auch nicht zustande gekommen ist. Zu der Zeit, als ich davon gelesen habe, war ich noch sehr überzeugt davon, weil der gute Mann hat auch Men in Black 3 geschrieben, den ich gar nicht so schlecht fand.
Ja,
der
war gut. Ja.
Habe ich mir gedacht, okay, der Mann kann bestimmt auch ein Ghostbuster-Skript schreiben. Aber der hat leider auch Holmes and Watson mit Will Ferrell gemacht. Und der, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber die Leute sind ja scharenweise aus dem Kino. Und es gab die goldene Himbeere und so weiter. Also der Mann kann auch ganz krass schlechte Sachen machen. Es ist total schwierig. Aber man weiß auch nicht, wer da schon alles seine Finger mit ins Spiel hatte. Channing Tatum wollte.
Stimmt.
Der hat wahrscheinlich nie was wirklich geschrieben, aber der wollte, glaube ich, zusammen mit Chris Pratt irgendwas an den Start bringen. Was aber, glaube ich, gar nicht mal so stark Richtung Komödie gegangen wäre. Er hatte da irgendwie sowas gepitcht von wegen, weiß nicht, Batman Begins als Beispiel die düstere Seite der Ghostbusters und so weiter. Keine Ahnung, wär glaube ich, auch nicht in die richtige Richtung gegangen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sony wollte unbedingt was mit den Ghostbusters machen. Keiner wollte. Und dann kam irgendwie Paul Feig mit ins Spiel.
Ja, genau, ne? Also dann starb Harold Ramis und dann war erstmal alles wortwörtlich begraben, um es mal so zu sagen. Und dann kam die Überraschung auf einmal.
Feig wollte es ja auch eigentlich erst gar nicht machen. Er hatte auch abgelehnt, glaube ich. Nach Phil Lord und Chris Miller und hier, wie heißt der Regisseur von Venom und Zombieland, der war auch im Gespräch, keine Ahnung, alle haben Nein gesagt und er eigentlich auch und dann hat er sich überlegt, nee, pass auf, ich mach das, aber nur, wenn es ein Reboot wird, also wenn es quasi nicht mit den alten Filmen gemessen werden kann, aber genau das haben die Fans gemacht.
Das ist doch eigentlich, also ich mag Paul Feig ja gerne, ich habe es auch schon in anderen Podcasts angesprochen. Ich finde es toll, ich erst seine vorherigen Filme finde ich klasse, dann wie er mit den Fans umgeht, Community, also das finde ich halt echt super, was er alles macht, ne?
Super fannah, super, ne?
Aber ehrlich. Aber es ist doch noch nie in der Geschichte des Films jemals passiert, dass hey, komm, wir machen jetzt ein Reboot, die Leute mit Applaus dargestellt. Es gibt natürlich gute Reboots, ganz klar. Aber trotzdem ist die erste Reaktion nie Jubel gewesen. Oder fällt euch da irgendwas ein, wo ihr gesagt habt, auf das Reboot freut ihr euch jetzt tierisch? Also nur nach der Ankündigung, nicht jetzt nach einem Trailer oder so, dass man wusste, okay, hey, das wird was.
Vielleicht Jurassic World?
Ist kein Reboot, ist eine Fortsetzung.
Ja. Ist ein Soft-Reboot. Kann man Soft-Reboot?
Ja, gut, aber es ist trotzdem eine Fortsetzung. Also.
Ja, das ist richtig. Also ich selber habe mich irre auf das Reboot zu den Turtles gefreut, aber da hat man halt auch im Zeichentrickbereich schon so viele Neuauflagen gesehen gehabt, dass man da, weiß ich nicht, auf vieles gefasst war. Aber bei Ghostbusters hatte man da jetzt noch nicht so viel. Ich meine, gut, die Extreme Ghostbusters, aber die kannten, glaube ich, auch viele gar nicht mehr.
Das Extreme Ghostbusters Ganze. Ich glaube, das an das, was sich die meisten erinnert haben, war halt einfach das Videospiel. So.
Ja.
Und dann war Ruhe und dann kommt halt Paul Feig mit der Ankündigung hier. Wir machen jetzt einen Film, das wird ein Reboot und übrigens alle Hauptdarsteller sind Frauen. Das hat dann, glaube ich, jedem den Rest gegeben. Also ich war erstmal sehr, sehr skeptisch, habe gedacht, okay, warum macht man einen Reboot? Und man kann ja wirklich sagen, dem Film ist nicht gerade viel Begeisterung entgegengesprochen, um es mal sehr, sehr positiv auszudrücken.
Ja, der Trailer wurde ja überhaupt nicht gut aufgenommen.
War der meist am miesesten bewertete Trailer auf YouTube.
Genau, richtig. Aber als die News aufkam, war das Erste, was ich mir gedacht habe, welche Zielgruppe hat der Film? Weil Kate McKinnon und Leslie Jones habe ich da noch gar nicht gekannt. Ich habe nur Kristen Wiig und Melissa McCarthy gesehen und mochte beide, keine Frage. Aber ich habe mir gedacht, okay, es hieß immer Ghostbusters für die neue Generation und dann hier Middle-Aged Women oder was. Das hat mir irgendwie nicht so ganz... wer guckt sich das an? Weil ich kannte ganz wenige oder ich kenne mit... Ich habe jetzt auch nicht so viele Freundinnen, ja, aber ich hätte mir nicht denken können, dass da so ein großes weibliches Publikum ist, was danach schreit, einen Ghostbusters-Film mit Frauen zu sehen.
Ja, so. Ich denke, das, was sie halt auch meinten oder versucht haben, ist, dass halt eine jüngere Generation Fan von den Ghostbusters wird. So, und ich finde die Idee, ich finde die Besetzung super. Also,
die funktionieren ja super zusammen, bloß so vom Konzept, so vom Grundkonzept. Also
ich will noch gar nicht so weit gehen zum Trailer, sondern ich will wirklich gerne das mal ansprechen, dieser Hass. Und ich habe Leute, das war auch ein Grund, warum ich mich aus dieser Ghostbusters-Szene damals schon was zurückgezogen habe. Der Grund war halt einfach da, weil da waren erwachsene Männer, Familienväter, die halt Sachen geschrieben haben, so Ghostbusters WhatsApp-Gruppen, wo ich gesagt habe, alter Falter, redest du vor deinen Kindern so?
Bodenloser Sexismus, ganz
also,
schlimm.
Also ja. Richtig. Und das war dann so für mich so diese Initialzündung, wo ich gesagt habe, alles klar, ich warte den Film ab, klar, wie er wird, aber auf jeden Fall supporte ich den. Weil mir das einfach... Dieser wartet doch erstmal ab und dann dieses oh, zerstört meine Kindheit, wo ich echt nur gedacht habe, alter Falter, wenn Film schafft, deine Kindheit zu zerstören, dann war deine Kindheit ziemlich scheiße. Ne?
Das schreiben aber ganz viele zu ganz vielen Filmen. Ja. Und ich verstehe immer nicht, Leute, wenn eine Neuauflage kommt, ja, wird das Original ja nicht gelöscht. Es bleibt ja bestehen. Bleibt doch mal auf dem Teppich.
Hatten wir das nicht mal irgendwann oder hat nicht sogar Paul Feig das gepostet oder irgendjemand hat das mal gepostet. Das ist dann sogar rumgegangen, ziemlich viral. Diese Ghostbusters DVD von dem alten Film und mach sie auf, die DVD ist raus, ein Zettel drin ist, Paul Feig was hier oder sowas. Irgendwas. Also, Also jedenfalls, das war so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich viel positive Energie reinstecken, weil das und das, was die Leute sich, was Paul Feig sich anhört, der sich ja teilweise in Diskussion mit den Leuten noch gegangen ist, wo ich gedacht habe, alter Falter, Respekt, das ging halt ja, gar
das,
nicht.
Das hätte er nicht tun sollen. Ich glaube, bei einem, der ihm wirklich persönlich zu nahe getreten ist, dem hat er irgendwie Fuck you geschrieben oder so. Irgendwas ganz Plumpes, und das hat dann sowas von die Runde gemacht. Oh, Paul Feig disst die Fans und keine Ahnung. Und das ist wirklich nur dieses eine Mal gewesen, wo er das geschrieben
und
hat.
Und zu Recht.
Und dann auch wirklich nur, und zu Recht, würde ich auch sagen, bei dem war es wirklich zu Recht, weil der noch nichts gesehen, nichts gehört hat und einfach nur bodenlosen Sexismus von sich gegeben hat. Hätte ich genauso reagiert an der Stelle. Aber dann hat das Feuer so zum Lodern gebracht, das war echt nicht mehr schön. Ja.
Und ich fand das damals echt so geil, dass die Leute gefragt haben, hier in dem, also der erste Trailer kam raus, wurde sehr negativ bewertet. Ich fand ihn jetzt, er hat mich definitiv nicht von den Socken gehauen, um es mal höflich auszudrücken. Ich fand ihn aber jetzt auch nicht. Also ich habe tausende schlechte Trailer gesehen, die weitaus schlechter waren.
Also wer mal was Peinliches sehen möchte, der kann sich ja mal bei YouTube umgucken. Es gibt tatsächlich ein Trailer-Reaction-Video von mir und ich habe am Ende Tränen in den Augen.
Stimmt, von mir gibt's auch eins. Wir haben, glaube ich, gleichzeitig eins gemacht, oder?
Um Gottes Willen.
Das kann gut sein. Ich fand den Trailer tatsächlich gut. Ich habe mich nur aufgeregt über die Darstellung der Geister, weil der Film so bunt aussah. Aber ich fand die tatsächlich witzig, den Trailer. Und ich mochte die Musik.
Ich muss das hier mal ganz schnell offline schalten. Ey.
Also ich fand ihn eher so mittelmäßig, bis auf diese Holzmann-Szene, die fand ich halt geil mit der Perücke.
Ja, fand ich auch gut.
Und du fandest ihn richtig gut. Aber bei Olli hatte ich so leicht das Gefühl, er fand ihn nicht so toll, oder?
Ich fand ihn ja, am Anfang habe ich ihn ja auch verteidigt und so, weil ich wollte eigentlich nur gegen dieses ganze, gegen diese ganze Meckerei da halt antreten halt und so, weil mir das so auf den Sack gegangen ist. Aber im Endeffekt, wenn ich ihn nochmal angeguckt habe, kann ich jetzt sagen, der ist nicht so geil, der Film. Also ich finde den halt echt nicht so gelungen. Das liegt nicht an den Frauen. Komisch, dass man sich immer so jetzt rechtfertigen muss, so, ne? Das haben wir diesen ganzen Wichsern zu verdanken, die den Film so schlecht geredet haben und gehatet haben. Jetzt kann man nämlich nie mehr selber sagen, dass man den Film nicht so gut findet, ohne dabei zu sagen, aber nicht wegen den Frauen.
Wir sind doch noch beim Trailer.
Oh, ach so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Sorry. Ich bin schon so innerlich explodiert gerade.
Ich merke das schon so. Mein Gott, jetzt geht's. Aber, also, wie gesagt, der Trailer, der hat ja zu zur ordentlichen Aufruhr geführt. Und ich denke auch, da ist 50% von dem der Negativbewertung war halt einfach nur so die Masse.
Ich meine, was hatten wir denn im Trailer drin? Wir hatten schon, ich guck mir den gerade so an von meiner Trailer-Reaction hier. Wir hatten halt schon das Hauptquartier richtig drin, was dann im Endeffekt im Film gar nicht benutzt worden ist.
Ja. Doch, schon.
Am Ende.
Ja. Am Ende und vorher haben sie es sich nicht leisten können. Das war was ich am Film gut fand.
Ja. Und da haben wir da das Ghostbusters Graffiti, was ich eigentlich ziemlich gut fand.
Der Trailer ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, das ist einfach bloß bei vielen Leuten, ich meine, nicht jeder liest sich alle News im Voraus durch. Du siehst, oh, es kommt ein neuer Ghostbusters Film, machst den an und dann ist es was komplett anderes. So, weißt du, ich glaube, das war der Hauptgrund, warum der Trailer so schlecht angekommen ist.
Die Kotzszene war doch auch drin, oder?
Ja.
Die Kotzszene ist auch drin. Ja.
Wird man den Trailer neutral betrachten, hätte er vielleicht eine mittelmäßige Wertung eher ins Positive bekommen, aber einfach, weil die Leute voller Hass waren. Da haben sich Gruppen gebildet und was in den Communities ja abging, ich muss einfach sagen, es war ekelerregend.
Aktuell hat der Trailer übrigens 45 Millionen Plays. Davon 360.000 Daumen hoch und 1,1 Millionen Daumen runter.
Das geht eigentlich. Also das ist jetzt, es ist natürlich negativ, aber halt auch nicht so negativ. Aber 45 Millionen Views, nicht schlecht.
Naja, Trailer hin oder her, mal schauen.
Genau, Trailer hin und her, aber dann ging es halt natürlich weiter, ne? Also Paul Feig und der Cast, die natürlich richtig unter Feuer geraten sind. Und es, die haben es ja dann auch, also dann, ich glaube, im zweiten Trailer war schon Dan Aykroyd als Taxifahrer drin, ne?
Ich glaube. Nee, das kam erst später. Der kam erst ganz spät in einem TV-Spot. Ah, okay. Da habe ich immer drauf gewartet, okay, dass man das endlich sieht und da, ja, ja.
Ja, und genau das fand ich ja, das fand ich so platt. Also das hat mir dann schon gezeigt, so, okay, das ist so ein richtig.
Die Cameos oder was?
Ja, also den, also das war so ein bisschen so, ich will nicht sagen, peinlich war es nicht. Also bis jetzt waren ja in 21 Jump Street, das waren richtig geile Cameos, also in der Vor-, also in den mit dem, wo wir mit dem Tatum waren, das waren ja auch Fortsetzungen.
Und diese, von Johnny Depp.
Ja, genau, und so weiter. Das war, ja, wo ich gedacht habe, so alt, so muss man Cameos machen. Genau so und nicht anders. Und bei Dan Aykroyd war so ein typischer, wir müssen den jetzt irgendwie reinnehmen und wir müssen den noch irgendwie, dass er irgendwas mit Geistern sagt.
Da könnte ich mir fast denken, dass das eine Sache ist, die Aykroyd wollte. Ja. Ich mag das tatsächlich, dass er das gesagt hat. Es macht für den Film überhaupt keinen Sinn, dass er das gesagt hat, weil er da total in seiner Ray Stantz-Rolle drin ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Improvisation von ihm war. Weil Paul Feig lässt ja sowieso improvisieren, was das Zeug, ja, hält. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das auf Aykroyds Mist gewachsen ist, dass der dann anfängt, noch von verschiedenen Geistdefinitionen zu sprechen, obwohl er nur Taxifahrer ist.
Das ist möglich, ja, das ist möglich. Würde ich jetzt, ja, nicht, würde ich jetzt nicht auch.
Also ich fand die Cameos, haben ja viele gesagt, die Cameos haben mich rausgerissen und so weiter. Ich fand schade, dass Bill Murrays Cameo nicht besonders witzig war, aber sonst
dafür
fand ich
besonders lang.
Dafür besonders lang, ja. Aber dafür fand ich die anderen Cameos alle super gelungen. Sigourney Weaver war die beste. Weiß ich nicht, ich fand die gut. Also die Cameos sind in meiner Top 5 zum Film.
Bei mir fand ich Annie Potts fand ich eigentlich am besten. Ja, weil sie cool, eigentlich mehr oder weniger ihre Rolle weiterhin gespielt hat.
Ja.
Bill Murray fand ich ganz in Ordnung, weil ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass eine Grundvoraussetzung war, dass er in dem Film auftritt, dass er als Ekel auftritt.
Das kann sein, aber ich glaube, das haben die so für ihn geschrieben gehabt.
Ja, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass er das so ein bisschen als Voraussetzung gemacht hat. Ja, gut.
Ich mochte das mit seinem Hut. Keine Ahnung, das ja. Der gehörte meiner Mutter. So, das war so, ich weiß auch nicht. Der war ein nettes Ekel. Also ich fand das nicht schlecht.
Ja, und Ernie natürlich am Ende.
Das war ein guter Gag.
War ja auch ganz nice, ne? Das war ganz gut gemacht. Aber im Endeffekt, ganz klar, die Cameos sind.
Die waren aufgesetzt, klar. Jetzt, die hätte man genauso gut weglassen können. Da hast du recht gehabt, aber. Ja,
und das ist es halt einfach, ne? Das ist halt einfach das, was mich so an Cameos stört, wenn sie halt einfach so, sie sind halt reingedrückt und du merkst es halt einfach. Mhm. Und das, wie gesagt, Beispiel, was ich gesagt, 21 Jump Street, wo ich echt da gesessen habe, gedacht so, okay, wie geil ist das denn? Weil das wirkte nicht aufgesetzt, das passte halt einfach. Mhm. Aber genau diese Cameos sind ja der Grund, warum ich sage, 2-3 Änderungen an der Story am Script und das Ding hätte als Fortsetzung durchgehen können und hätte vermutlich am Ende noch mal alles rausgerissen.
Aber dann hätten wir das Problem gehabt, dass das mehr oder weniger Ghostbusters 3 gewesen wäre. Und ich finde es gut, dass der Film seine eigene Sache ist, weil der Humor in so eine andere Richtung geht. Ich will das nicht schlecht reden. Mhm. Es sind einfach bloß zwei verschiedene Humorwelten.
Okay, das finde ich interessant. Also ich finde ja auch, der hat ja auch seinen Fäkalhumor, was ja auch teilweise bemängelt wird, wo ich aber auch sage, naja, Mutti, hier brennt die Muschi, ist jetzt auch nicht gerade.
Nee, das stimmt schon, aber guck mal, das, was mir sofort aufgefallen ist, bei der ersten Szene des Films, die Einleitung mit diesem Tour, Typen, ne? Der führt durch dieses Geisterhaus und so weiter. Der hat mehrere Pointen sofort. Der Typ ist der Sprücheklopfer. Und so geht es weiter. Jeder Charakter im Film ist ein humoristisch angelegter Charakter. Jeder ist ein Sprücheklopfer, jeder ist ein Comedian. Der Bürgermeister, die Gehilfin vom Bürgermeister, die FBI-Agenten. Es gibt da keine Straight Men, so nennt man das in der Comedy in dem Film. Und das ist bei den alten Ghostbusters-Filmen halt anders gewesen. Du hast die Ghostbusters gehabt, die waren witzig. Und ja, okay, Louis Tully noch, ne? So, und alle anderen waren aber mehr oder weniger, die hätten auch so in einem, jetzt nicht in einem Drama, aber keine Ahnung, in einem Krimi mitspielen können oder sonst wie. Und das hätte ich halt schade gefunden, wenn jetzt Answer the Call quasi wie Jurassic World, ja, so eine Art Soft-Reboot gewesen wäre, in derselben Zeitlinie, hätte für mich vom Humor her nicht dazu gepasst. Ich fand das als Neuinterpretation, interessant, solide, ne? Also für mich ist ja so das Glas halb voll beim Film. Ich habe ihn ja auch immer verteidigt, mache ich auch heute noch, aber ich bin echt froh, dass das kein dritter Teil geworden ist mit den vier Mädels.
Interessant. Finde ich eine wirklich interessante Aussage, weil ich kann der richtig gut folgen und kann es auch echt verstehen. Weil stimmt schon, hätte man diese Sachen geändert, hätte man eine Fortsetzung gehabt, wäre es ein bisschen. Aber was mich halt stört ein wenig, dann hätte Paul Feig auch etwas konsequenter sein müssen. Vermutlich durfte er es nicht. Also, die haben die Feuerwache drin. Es ist immer noch ein Ecto. Ja, es ist ein neuerer, aber es ist immer noch ein Ecto.
Das ist so dieses Fanservice-Ding. Wir müssen jetzt unbedingt Slimer mit reinbringen. Wir brauchen den Marshmallow-Mann und so weiter.
Sogar mit der Darstellerin.
Genau. Die hat zumindest den weiblichen Slimer gesprochen. Ich glaube, Slimer selbst wird von jemand anderem, aber ist ja auch wurscht. Das sind aber Sachen, die hätte ich auch alle so gemacht. Aber ich finde gut, wie es gelaufen ist. Ich finde aber auch die Idee gut, die Comics gerade aufgreifen mit dem Verschmelzen der Universen, weil als Paralleluniversum kann ich das gut sehen. So, ja, da ist die eine Welt, da sind halt alle, keine Ahnung, die Comedy-Sprücheklopfer. Und ich möchte aber, dass die alte Ghostbusters-Welt, die alte Ghostbusters-Welt bleibt. Das würde mich echt freuen. Also weißt du, dass sich das noch so anfühlt wie früher, selbst wenn es in der Jetztzeit spielt, dass der Comedy-Ton der gleiche bleibt.
Wird doch so wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Wird doch keiner mehr einen Comedy-Film machen mit dem Comedy-Ton aus den 80er Jahren.
Naja, also Stranger Things zum Beispiel.
Wo ist denn das Comedy?
Aber ich meine, die Comedy, die dazwischen ist, die fühlt sich doch eher auch nach 80er Jahre an als alles andere, oder?
Sollen wir nicht endlich mal einfach mal loslassen von diesem Scheiß? Wir müssen alles aus den 80ern, aus unserer Kindheit nochmal neu machen. Lass doch mal was Neues machen, ey. Ich bin ja auch eigentlich so ziemlich straight gewesen. So, oh, ja geil, Stranger Things, das Reboot, das 80er Jahre mäßig, aber ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, so Leute, ey. Wirklich, ey. Ich habe keinen Bock mehr drauf auf dieses 80er Jahre Franchise.
Also das ist jetzt ganz neu. Olli, was ist denn los?
Ich wollte gerade sagen,
hattest du einen Autounfall? Ja. Du bist doch der Retro-Typ überhaupt. Man hat das Gefühl, dass das alles auf deinem Mist gewachsen ist und jetzt wendest du dich davon ab. Was ist passiert? Jetzt
musst du auch mal weitergehen. So.
Lass uns doch endlich in die 90er gehen. Mensch. So.
Aber das hat Reitman ja auch schon bestätigt, ne, dass er da gerne anknüpfen will und dass es an die alten Teile angelehnt ist. Alles wunderbar. So, jetzt lass uns aber bitte mal zum Film selber kommen.
Ich finde Ollis Aussage ja recht spannend, weil ich kann sie nur minimal nachvollziehen, weil ich denke mir auch immer so, gut, haben wir die Retrowelle jetzt mal langsam. Also ich bin ja auch, ich spiele ja die alten Spiele, ne? Also ich sammle ja alten Scheiß. Also das ist ja auch alles in Ordnung. aber dass immer was Neues auf alt getrimmt wird. Aber ich war ja Donnerstagabend auf Rockkonzert und das war, wir nennen das 80er Glamour Rock, Hard Rock. Die Band hieß Kissing Dynamite und die Vorband war hier John Diva and the irgendwas, der auch, glaube ich, gerade irgendwie so ein, läuft halt ständig irgendwie bei Radio Bob und so. Und das ist richtiger, geiler 80er Jahre Rock Metal gewesen, wo ich sagte, ey, da konntest du nicht unterscheiden, ob das damals rausgekommen wäre oder ob es jetzt was Aktuelles ist. Und das finde ich dann aber auch wieder toll. Also von daher stimme ich dir da nicht so ganz zu. Irgendwann wird natürlich der Punkt kommen, wo die Leute das nicht mehr sehen wollen. Aber wenn es noch die Qualität hat, darf da immer gerne weiter sowas kommen.
Ich meine einfach nur, guck mal, die Star Wars Filme jetzt zum Beispiel, die neuen Star Wars Filme, ne? Die halten sich an die alte Trilogie vom Ton her. Und das ist gut so. Und wenn jetzt ein fünfter Indiana Jones käme und da wäre plötzlich irgendwie so ein Hau drauf Humor à la Adam Sandler drin, dann wird das einfach nicht passen. Einfach das meine ich. Ghostbusters 2016 Nein. und Ghostbusters 1984. Das sind einfach comedy-technisch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, jedes hat seine Existenzberechtigung, aber wenn ich mir ein paar Schuhe anziehen würde, ja, für einen dritten Teil, dann doch bitte die alten.
Ja.
So.
Ich meine ja nur, dass es generell mal Schluss sein muss mit Reboots und nochmal.
Können wir mit Olli diesen Podcast weitermachen?
Nein. Ich verstehe Ollis Aussage. Interessant ist, dass es ja momentan einen völlig anderen Trend gibt. Und zwar Fortsetzung, der andere Fortsetzung ignoriert. Also Halloween, der neue Terminator, der ja sagt, alles, was nach Terminator 2 passiert ist, das ignorieren wir jetzt mal. Halloween genauso, alles, was nach Halloween 1 passiert ist, ist weg. Ghostbusters macht das ähnlich. Der lässt halt Answer the Call raus, ist auch okay. Ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht geht auch der Trend eher dahin mit, wir hatten ein, zwei gute Filme, den Rest lassen wir dann raus und setzen da irgendwie an oder sowas. Ist ja bei Creed zum Beispiel ganz erfolgreich. Sie machen Spin-off mit dem Sohn, aber Rocky hat trotzdem eine wichtige Rolle. Und es sind zwei erfolgreiche Filme.
Aber könntest du damit leben? Aber
ich meine, es muss doch auch irgendwie Stoff da draußen in der Welt geben, so, dass du nicht den fünften Rambo machen musst, den dritten Hellboy.
Ja, aber das ist doch ein anderes Thema, ja, Olli. Also, wir reden doch jetzt hier vom neuen Ghostbusters-Film. Sollen wir jetzt einfach wir schreiben ein eigenes Drehbuch.
Hast du doch bestimmt.
Fünfter Rambo, stimme ich dir zu. Ich fand, den vierten war sehr gut abgeschlossen. Er hätte gereicht. Trotzdem freue ich mich drauf. Der Mann hat es immer noch drauf. Hellboy ist ja in dem Sinne. Ist es doch auch wieder was Neues, oder?
Also ja, ist was Neues. Ja.
Aber bei Comic, bei Comic-Verfilmung bin ich da auch ein bisschen anders, weil da gibt's ja auch unterschiedliche Vorlagen. Da gibt's Spider-Man, The Amazing Spider-Man, The Amazing Super Spider-Man, ja. Whatever, ne? Da kann ich das immer noch nachvollziehen, wenn die sagen, hey, wir machen was Neues. Das funktioniert dann für mich immer noch. Ne?
Aber ihr seid jetzt nicht so, dass ihr erwartet von diesem neuen Ghostbusters-Film, der eine Fortsetzung wird, ja? Nennen wir ihn jetzt mal Ghostbusters 3, auch wenn er vielleicht nicht so heißen wird. Dann wäre das mit euch okay, wenn das der gleiche Humor wäre wie im Feig-Film?
Nein, also bitte.
Das wird mir total komisch
vorkommen. Nein, das passt. Das wird nicht zu der Geschichte passen, was jetzt bekannt ist. Das wird überhaupt nicht. Nein, es wird auch zu Jason Reitman nicht passen und der wird sich da auch eben nicht sowas.
Wie gesagt, das wird ja gar keine Komödie werden, das wird ja ein Drama werden. Und
es ist wieder krass, wie schnell wir das Thema Answer the Call abschließen wollen, ne? Wir sind einfach jetzt am
Fernsehen. Wollt ihr meine Top 5 oder meine Flop 5?
Oh ja, stimmt, fangen wir mit den Flop an.
Mit den Flop, ne? Dann enden wir auf der positiven Note, finde ich auch eine nettere Geschichte.
Also, Punkt 1 habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen heute. Die Geister sind mir einfach zu bunt. Das ist, irgendwie kam im Film kaum Gruselstimmung auf, weil dieses Neonblau und keine Ahnung, alles leuchtet und dampft, irgendwie keine Ahnung. Das war mir einfach ein zu krass bunter Comic-Stil, wie die Geister dargestellt wurden. Obwohl die Menschen selber jetzt nicht groß karikiert waren oder so, aber es war einfach, das sah so nach dem Scooby-Doo-Film aus oder nach, hieß es das Geisterschloss mit Dings, mit Eddie Murphy? Da sahen die Geister auch so aus. Das sah mir zu sehr nach Kinderfilm aus. Was sagt ihr?
Gut, Geisterschloss war ja auch eher eine. Es ist ja nun mal auch eine Disney-Verfilmung von einem Ride.
Das stimmt, aber ich rede jetzt auch von Ghostbusters.
Ja, von Ghostbusters.
Die durften ja so aussehen.
Es war auf jeden Fall zu bunt, zu grell. Mir fehlte auch hier und da war es ein bisschen, kam so ein bisschen Grusel auf, aber im Endeffekt gebe ich dir vollkommen recht.
War so ein bisschen gewesen, so ja, war sehr hätte so ein bisschen Ghostbusters das Musical sein können dann.
Boah, war ja eine Tanzeinlage am Ende, ne?
Ich fand, dass der Film, besonders gegen Ende, ne, wo die da im Hotel waren und alles war am Qualmen und am Dampfen und so weiter, ich fand, das sah stark nach Batman Forever aus. So diese ganz schlimmen Batman-Filme, die jeder vergessen will, oder Batman und Robin, das war alles so Knall, Neon, Farben beleuchtet in dunklen Szenerien. Ja. Das hat mir optisch einfach überhaupt nicht zugesagt. Also das ist das, was ich am wenigsten am Film mag. Punkt Nummer 2, ich habe ja vorher schon ganz krass viel über den Film in Foren gelesen und es ist ja so viel geleakt und unter anderem hat auch jemand behauptet, er hätte den Film gesehen in der Postproduktion und hat dann erzählt, was passiert und so weiter und so fort. Und ich wusste nie, ob das stimmt. Und es hat wirklich 1:1 alles gestimmt, was der geschrieben hat. Und da war auch mein Hasswitz im Film dabei. Als ich ihn gelesen habe, fand ich ihn aber gar nicht schlecht. Aber die Execution im Film war so miserabel, dass ich mir gedacht habe, oh nein, das möchtest du aus deinem Gedächtnis löschen. Und zwar ist das dieser Furzwitz vom Band. Da könnt ihr euch bestimmt dran erinnern. Die hören sich diese Geistergeräusche auf dem Tonband. Dann kommt der Furz und irgendwie Holzman meint, dass der Furz halt bei ihr vorne rausgekommen ist und so weiter. Dass das jetzt so ein Muschi-Witz ist, stört mich weniger. Mich stört. Damit es komisch ist, muss die Szene erstmal zu Beginn gruselig sein, was sie nicht ist. Ja, also man hat jetzt nicht irgendwie so Knistern gehört oder so. All das hat nicht funktioniert. Und dann kommt so ein blöder Furz aus dem, keine Ahnung, aus dem Soundordner. Das war noch nicht mal ein witziger Furz. Es war, oh, habt ihr so eine Hasspointe im Film, wo ihr sagt, oh nee. Bitte nicht.
Nö, nicht wirklich. Nee.
Also, ja, er war, ah ja, aber mein Gott, also, ne.
Okay, könnt ihr drüber hinwegsehen. Aber ist ja auch sympathisch, ne. Aber ich habe zumindest diesen einen Witz, den ich wirklich stark verachte. Punkt 3, ich finde, der Bösewicht ist für die Wurst. Der ist irgendwie, erstmal ist er auch einer, der blöde Sprüche klopft und deswegen gar nicht wirklich gruselig ist. Und der wird irgendwie, weiß ich nicht, so die Backstory, finde ich lahm. Bösewicht hat für mich nicht funktioniert.
Ja.
Dieser Rowan North heißt er, glaube ich, ne? Dieser Page, der die Geister heraufbeschwört.
Ja, dem hätte man mehr Geschichte geben müssen. Das ist so einfach dieser, ach, der genervte, der geärgerte Bösewicht, der gemobbte Page, ja, mein Gott. Es ist ausgelutscht. Ja.
Ich meine, alle schreiben, das Drehbuch war so schlecht und so weiter. Ich finde, dass diese Origin-Story von den Ghostbusters gar nicht so schlecht ist. Also ich fand gut geschrieben. Nur dieser Bösewicht-Anteil der Story, den fand ich total austauschbar, ja. Echt lahm.
Ja, sie haben halt versucht, eine logische Erklärung reinzubringen. Das ist, warum Geister da sind. Ja, es war halt einfach, wie gesagt, belanglos. Ja.
Richtig. Punkt 4, also es geht dann quasi direkt über vom Bösewicht. Punkt 4 ist bei mir der Showdown. Dieser ganze Times Square Showdown des Films ist für mich ziemlich, also lahmes CGI gewesen. Da war keine Einstellung, die ich glaubhaft fand. Das sah alles total nach Greenscreen aus. Ich fand diesen riesen Logo-Geist, fand ich schlecht gelöst.
wenig einfallsreich. Der hat auch eigentlich kaum was kaputt gemacht, ne? Außer das eine Gebäude, dann schmeißt er so ein Auto durch die Gegend. Fand ich total, also den ganzen Showdown fand ich lahm und es sah nicht gut aus.
Ich fand den Showdown fand ich schon in Ordnung. Ja, es stimmt, es fehlte einfach der Grusel-Spannungsfaktor, wie du ihn noch bei den ersten beiden hattest. Du hattest einfach, gut, beim ersten tauchte ja, also beim Ghostbusters 1, tauchte ja der Bösewicht im Endeffekt erst am Ende auf. Also da war ja gar nicht klar.
Ja, das stimmt.
Viggo war halt einfach eine Figur, also das war einfach ein Charakter. Das war halt einfach ein fieser Kerl und das, ne?
Der war halt einfach ein Mysterium. Richtig. Der war quasi wie in so einer Detektivgeschichte einfach irgendwie ein Mysterium im Hintergrund und war aber auch die ganze Zeit böse, ne?
Richtig.
Also über Viggo hat man jetzt nicht gelacht. Ich meine, Venkman hat ihn ordentlich durch den Kakao gezogen oder so, aber über Viggo selber hat man nicht gelacht. Der war als Bösewicht ernst geschrieben.
Ja,
und so,
ganz klar.
Und diesen Logogeist am Ende fand ich halt auch zu Marshmallow-Mann ähnlich. Also da hätte gern was Eigenes kommen können. Und wenn es irgendwie ein Riesen-Tentakelmonster oder was weiß ich was gewesen wäre. Alles ist besser als noch so ein weißer Riese. Nichts gegen den Marshmallow-Mann. Ich liebe den Marshmallow-Mann im Original. Aber wenn man ein Reboot macht, wenn man was Eigenes machen will, dann sollte man wirklich was anderes machen als das.
War halt auch wieder so Fanservice, so nach dem Motto, wir müssen irgendwie was am Original dran kriegen. Deshalb waren Slimer auch wieder dabei. Und
ja, aber als Fanservice hätte vielleicht auch dieser Marshmallow-Mann Ballon gereicht. Den fand ich eigentlich so ganz, ganz cool. Der war so eine Überraschung. Hat für mich ganz gut funktioniert so. Das hätte mir vollkommen gereicht, aber dieser, naja, egal. Es ist passiert. kann man nicht mehr ändern. Und Punkt Nummer 5, haben wir gerade schon drüber gesprochen, habe ich aufgeschrieben, everyone is the funny one. Das funktioniert für mich nicht, wenn irgendwie jeder Charakter Witze reißt. Das ist halt in so einem Impro-Setting, wie Feig das macht, liegt es nahe, ne? Dass, keine Ahnung, wenn man selber so ein Comedy-Nerd ist, ich glaube, der kennt auch jeden irgendwie persönlich, dass er dann Leute ins Boot holt, die, wenn die Kamera läuft, auch einfach mal selber witzig sein wollen. Funktioniert auch für die meisten Komödien, aber keine Ahnung, Ghostbusters hat halt schon solche, ich weiß nicht, so gewisse vorgegebene Grundfeste und das hat für mich irgendwie so gar nicht gepasst. Das war die Flop 5. Soll ich direkt übergehen in die Top 5 oder habt ihr noch was ganz Schlimmes zum Film zu sagen?
Nö, ich folge dir gespannt.
Ich überlege gerade irgendwas, was mich richtig gestört hat, was du noch nicht drin hattest.
Wie fandet ihr denn den Ecto, den neuen?
Ja.
In Ordnung. Es war aber auch wieder das gleiche Konzept. 30 Jahre altes Auto, ehemals Kranken- oder jetzt auch Leichenwagen. Ja. Also es war halt auch nichts. Ja, es war in Ordnung. Also da hätten sie auch den 1959er nehmen können oder so. Da wurde halt auch auf die sichere Bank gesetzt, ne?
Ja, kann man so sagen, weil es auch ein Leichenwagen ist, meinst du jetzt, oder?
Ja.
Also mich hat gestört, dass dieser Zierstreifen, dass der direkt durch das Logo geht an der Tür. Das ist das Einzige, was mich wirklich gestört hat. Ich habe gesehen, okay. Die können doch jetzt nicht so ein Flock durchs Herz. Das schöne Logo. Naja, egal. Holzmann ist schuld. da gehe ich mal in die Top 5 über. Da ist Holzmann schon. Holzmann.
Der Holzmann
ist da.
Der Holzmichel. Der Holzmichel.
Holzmichel.
Ja, er lebt noch.
So, nee, also Holzmann war für mich der absolute Scene-Stealer. Die hat für mich als Ghostbusters-Charakter, als neuer Ghostbusters-Charakter am besten funktioniert. Lebt denn der alte
Holzmann? Jetzt habe ich den Ohrwurm drin. Super, red weiter, schnell.
Nee, aber Holzmann, ist es auch euer Lieblingscharakter gewesen?
Ja, würde ich sagen, ja.
Ja, neben Aaron, das bin ich aber, wie gesagt, ja klar, Holzmann war schon einfach.
Das war der ikonischste Charakter aus dem Film, würde ich sagen.
Ja. weil er halt einfach so auch herausgestochen ist. Weil man, ich glaube, mit Holzman hat man einen Charakter gefunden, wo man da sagen könnte, okay, die Figur kopiert jetzt nicht, ne, den Charakter aus dem Film, sondern es war wirklich was völlig anderes. Also eine Mischung irgendwie aus allem oder so, aber einfach.
Das stimmt. Krass, also die hat halt Ahnung gehabt wie Ray. Die war nerdig wie Egan und halt, ich sag mal, wortgewandt und witzig wie Venkman, so, ne? Die war so eine Mixtur aus allen alten Ghostbusters in einem. Hat sehr gut funktioniert für meinen Geschmack. Auch wenn der Humor manchmal ein anderer war, aber die waren original und keine Ahnung. Wenn sie die irgendwie in der Zukunft mal wieder mit reinstricken würden, hätte ich nichts dagegen. Die fand ich echt, echt cool. Hätte mich interessiert, wäre der Film ein Erfolg gewesen, wie die als Zeichentrickfigur funktioniert hätte. Also hätte es quasi neue Real Ghostbusters in weiblich gegeben, hätte mich sehr interessiert, wie die Holzmann gezeichnet und interpretiert hätten.
Ja.
Gibt's ja viel Fanart auch so viel in der Richtung.
Und ganz viele Cosplayer.
Okay. Stimmt. Hätte mich gefreut, wenn wir heute da jemanden irgendwie mit am Start gehabt hätten. Weil es gibt ja auch viele weibliche Fans zum Film. Auch zu Recht, ne? Ich meine, der Film ist ja jetzt auch nicht schlecht. Man findet viel zu kritisieren, das stimmt. Aber wie gesagt, ich verteidige ihn ja bis heute. Ich und vor allen Dingen für mich auch wegen dem Stil von Paul Feig, diese Impro-Stimmung am Set. Alleine, weil es mehr Quantität gibt, mehr Umfang. Du kriegst die DVD, beziehungsweise, ich glaube, die DVD hat gar nicht so viele Extras, aber die Blu-ray hat Unmengen von Extraszenen. Das ist fast ein zweiter Film, den man sich angucken kann mit alternativen Gags und so weiter. Das fand ich auch super geil, dass man das irgendwie mit dem Film bekommen hat. Ich weiß nicht, was ihr davon gesehen habt, aber es gibt sehr viel lustiges, geschnittenes Material von Holzman auch und lohnt sich da echt mal reinzuschauen. Was es leider nicht gibt, ist mal wirklich diese komplette Tanzszene irgendwie am Stück.
Ja, das hat mich auch irgendwie, im Extended Cut ist sie länger drin.
Genau, also im Extended Cut ist Hemsworth zumindest kurz irgendwie tanzend zu sehen, ja, und irgendwie das ganze Militär tanzt mit. Aber ich sag mal, im Abspann sieht man immer noch wesentlich mehr. Die haben bestimmt so eine komplette, ich sag mal, wie lang geht der Song? 3 Minuten, das werden die bestimmt komplett mal geschnitten haben. Das hätte ich gerne mal gesehen. Das ist bestimmt eine coole Szene. Also ich hätte sie wahrscheinlich auch rausgeschnitten, weil es so eine komplette Insel im Film gewesen wäre, weil die Ghostbusters da ja auch gar, es ist diese Riesenszene, wo die Ghostbusters noch nicht mal mitmachen, die sind gar nicht zugegen, es ist nur Hemsworth und das Militär und die tanzen, aber das hätte ich zumindest gerne mal gesehen, das gibt's leider nicht in den Extras, schade. So, weiterer Positivpunkt, die neue Technik, die gezeigt wurde, so die Ektogranaten, diese Punch-Handschuhe, dieser Geisterschredder, fand ich alles super. Hoffe ich, dass es das im neuen Film auch gibt, neues Equipment.
Bezweifle ich, aber das hat mir auch im neuen Film sehr, sehr gut gefallen, dass sie viel, viel mehr neue Spielzeuge rausgebracht haben. Mit, ne, wie gesagt, diesen Geisterschredder und so weiter, das fand ich halt mega geil, weil das hat sich auch so ein bisschen abgehoben. Ja. Ne? Es war halt auch wie bei den anderen Filmen auch komplett unlogisch. Auf einmal bauen die halt die geilsten Tools, ne? Aber vollkommen egal, es war cool mit der Knarre, mit dem, das war wunderbar. Also habe ich gesagt, okay, das ist auch so eine Geschichte, habe ich gesagt, okay, die habe ich gefeiert.
Ja. Und ich glaube auch mit wegen dieser neuen technischen Einblicke ist meine Lieblingsszene im Film die U-Bahn-Szene. Ich finde, dass die auch am besten noch so den Humor der alten Filme mitträgt. Die Szene, wo sie zum ersten Mal das Equipment richtig ausprobieren, wo Holzman Aaron das Equipment anlegt. Und warum muss ich das denn jetzt machen? Ja, du hast die längsten Arme. So, weißt du, das ist so ein Dialog, der hätte auch zwischen den alten Ghostbusters stattfinden können. Und keine Ahnung, wie sind deine Eisenwerte und so weiter? Du könntest sterben, bla, keine Ahnung. Sie kriegt ja noch so ein Halsband um, fand ich alles total super. Und mein Lieblingszitat des Films ist auch in der Szene. Allerdings, da muss man sagen, Kalkofe hat es beschissen umgeschrieben im Deutschen. Aber wer den Film im Original gesehen hat, ist meine Lieblingspointe, der Geist flüchtet oder kann entkommen in der U-Bahn und sie verschwindet im U-Bahn-Tunnel und irgendwie Aaron Petty sagt, he's going to Queens. He's going to be the third scariest thing on that train. Das fand ich todkomisch, dass er nur das drittgruseligste in dieser Bahn ist, weil sie nach Queens fährt, weil sie halt, keine Ahnung, diesen U-Bahn-Verkehr kennt und so weiter. Ich fand, das war eine der knackigsten Pointen im Film.
Ja, schon, ist aber, kann ich nachvollziehen, kannst du nicht übersetzen. Das kapieren nicht viele.
Ja, schade eigentlich, ne? Ich glaube, übersetzt wurde es mit, der fährt zu Wall Street, da fällt er gar nicht auf. Das fand ich lahm als Witz.
Finde ich, okay, weil du kannst es halt einfach nicht. Das kapiert er, hätte jetzt gesagt, ja, es ist, ne? Weiß nicht, hätte, glaube ich, noch weniger funktioniert, hätte das so 1:1 übersetzt.
Finde ich noch niemals witzig.
Aber was findet der Olli heute noch witzig?
Ich glaube, Olli
Humor
ist,
von morgen.
Olli ist, glaube ich, heute innerlich tot. Das ist einfach.
Ich entschuldige mich für mein Englisch. Das war, ich hab's nicht so mit dem TH. Aber ja, um noch einen fünften Punkt zu nennen, und da stoße ich dem Olli, glaube ich, auch wieder vom Kopf. Ich mochte tatsächlich auch die neue Musik. Hier Fallout Boy. Fand ich nicht schlecht.
Sie ersetzt das Original natürlich in keinster Art und Weise, aber ich habe es mir direkt irgendwie aufs Telefon gezogen und habe es den ganzen Tag gehört. Ich fand's geil.
Aber da ist schon wieder die Frage, warum mache ich denn kein eigenes Lied dafür, für den Film? Also warum muss ich mich so nah an einer Coverversion dranhängen?
Das kann man eher dem tatsächlichen Cover am Ende des Films, also das fand ich ziemlich lahm. Das Cover, zu dem wir übrigens alle drei, Karaoke war es nicht, ne? Wir haben richtig dazu gesungen und sind dann tatsächlich deutschlandweit auf den Kinoleinwänden zu sehen gewesen. Dieses Cover, das fand ich schwach, weil das so gar nichts Neues gebracht hat und auch eher, glaube ich, lahmer getaktet war als das Original. Das fand ich ziemlich schwach.
Wie hieß denn dieses etwas ruhiger, dieses Who You Gonna Call? Das fand ich ziemlich geil. Das war von dem neuen Soundtrack der Song, der mir am meisten gefallen hat. Und der Score hat mir recht gut gefallen. Weil der hat schon ein paar alte Themen mit übernommen. Aber ich glaube, das war der Shapiro, der hat auch ein neues Thema gemacht, extra für den Film. Und das fand ich sehr toll. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also den Soundtrack ist auch was ich gerne mal beim Arbeiten noch so nebenbei, also den Score, den ich hier höre. Beim Soundtrack weniger. Ich fand das von Fallout Boy in Ordnung. Dieses
Get Ghost am Ende, wo Holzman zu tanzt, wäre auch lustig gewesen. Ja. wo Hemsworth zu tanzt,
ja.
Das fand ich auch ziemlich cool. Aber der Score ist tatsächlich besonders dann gut gewesen, fand ich, wenn quasi die Theme geremixed wurde. Da gibt's zum Beispiel einmal so ein bisschen eine jazzigere Version, wo die ins Hotel fahren, die fand ich sehr gut vom Ghostbusters-Thema. Und dann natürlich, wo Holzman auspackt, ihre Shotguns. Da geht's ja dann so ins epische. Also schon echt geil gemacht, kann man nicht anders sagen.
Ja, doch. Also wie gesagt, ich fand den Score halt richtig gut und
ja. Ja, dann erzähl doch mal deine positiven Momente.
Das waren die 5 positive Momente. Davor hatte ich die 5 schlechten, das waren die positiven.
So, ernsthaft, ey. Das ist ja grauenhaft. Ey.
Sorry, Leute.
Das ist ja geil. Sag mal, wir reden hier gar nicht über Total Recall und den Reboot.
Ah, das ist übrigens auch ein Reboot, was so komplett anders war als das Original. Ne? Da habe ich das Reboot zuerst gesehen.
Oh, krass.
Und fand das gar nicht so schlecht. Und dann habe ich den Schwarzenegger erst gesehen und habe erst mal gesehen, wie krass die auseinandergehen.
Also da habe ich auch das Reboot mal gesehen und gesagt, okay, ja, kann man so stehen lassen. Ist aber nichts, weil ich, das ist den Schwarzenegger, den gucke ich halt heute immer mal gerne noch. Ne? Ja, aber also im Endeffekt, ne, auch bei den positiven Sachen kann ich dir auch so zustimmen. Charaktermäßig stimme ich dir auch zu.
Ihr habt ja bei meiner Lieblingspointe so ein bisschen so, da gehen wir nicht mit. Ihr hattet jetzt auch keinen Punkt, wo ihr sagt, nee, das mochte ich so gar nicht irgendwie. Die Pointe will ich raushaben aus dem Film. Aber was war denn eure Lieblingspointe im Film?
Mit einer der Lieblingsgags fand ich halt die Geschichte in der Uni, wo sie halt sagen, hier, hey, wir sind hier an der Uni, wir kriegen das. Und sie hängen halt mit dem Uni-Chef, der halt eher auch so nach dem Motto, ich weiß nicht, warum ich hier bin.
Ja, ja.
Das fand ich halt ziemlich lustig.
Das war so ein schönes Hin und Her zwischen denen, ne?
Ja, das war wirklich so ein Hin und Her. Also der Dialog, den fand ich halt auch mega witzig.
Der hat den doch irgendwie den Stinkefinger gezeigt und das irgendwie mit so einem Vogelzwitschern irgendwie. Ja,
das fand ich halt echt wirklich recht witzig. Und ansonsten, ja, mir hat die Rolle, wie gesagt, von Bill Murray, das fand ich ganz gut. Auch wie er dann so aus dem Fenster geflogen ist. Obwohl sich ja noch die Geister scheiden, ist er jetzt tot oder ist er nicht tot?
Ach so, ja, stimmt, da wurde ja diskutiert und so weiter. Da hätte er dann nochmal als Geist auftauchen können.
Richtig, genauso als Bösewicht, noch so als sehr Oberbösewicht am Ende. Das wäre krass gewesen.
Stimmt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ja, das ist richtig.
Sie hätten aus Bill Murray den Bösewicht machen.
Nee, da hätte er schon wieder zu viel drehen müssen. Stimmt. Da hätte er gar keinen Bock drauf.
Sie hätten einfach Ghostbusters von Wes Anderson machen können, dann ist er doch dabei. Ja. Was ich richtig gut fand, war halt einfach Kevin, also Chris Hemsworth. Ich fand das einfach so geil, dass diese klassische Sekretärin von ihm so geil dargestellt worden ist. Und dann hast du natürlich Chris Hemsworth, der eigentlich sowas wie Thor spielt, der halt diesen Vollidiot und dieser Gag mit der, also den finde ich immer noch mega geil, mit der Brille ist halt so, ich habe die Gläser rausgenommen, dann muss ich sie nicht mehr putzen. Also den fand ich auch mega geil.
Nee, Hemsworth hatte damit so ein Comedy-Coming-Out, sag ich mal. Deswegen ist ja, glaube ich, Thor Ragnarok auch das geworden, was es heute ist. Ne? Der passt ja auch so vom Humor her gar nicht mehr zu den ersten beiden, weil er einfach mehr Comedy machen durfte diesmal. Ich glaube, wollte er auch.
Ja, ne, und also ich fand das genial, auch das Bewerbungsgespräch. Also, es war halt. Also der Charakter, der hat mir auf.
Man hat das von Hemsworth nicht erwartet und das war halt so die Überraschung im Film, da gebe ich dir vollkommen recht.
Genau, und es war halt keine Kopie von Janine.
Das stimmt. Ne? Aber das muss man auch sagen, er ist auch so ein Punkt, wo ich sage, der würde in den alten Ghostbusters-Filmen nicht funktionieren, weil der so krass over the top dumm war, dass der nicht mehr glaubhaft wäre. Also es gibt Louis Tully, der ist trottelig, ja, aber irgendwie noch glaubwürdig. Aber Hemsworth selber war wirklich so, ja, bin ich weggebrochen.
Oh je.
Hört ihr mich noch?
Weiß, also anhand deinem Ausschlag, ich höre euch nicht mehr. Ich muss mal kurz was gucken. Ist auch jetzt Heat-Check failed?
Ich höre dich, ich bin noch da. Hörst du mich auch?
Ja, ich höre euch wieder. Hört ihr mich?
Gut. Ich hoffe, der Sven wird gerade auch so aufgezeichnet. Der wird schön gepitcht gerade.
Hallo?
Du hast echt die Helium-Stimme gerade, Sven.
Ich bringe mal kurz mein Argument noch zu Ende. Ich finde, dass Hemsworths Charakter so grotesk dumm war, dass er in den alten Filmen so nicht funktioniert hätte. Da war der dümmste Charakter, sage ich mal, Louis Tully. Und alles, was
der war ja nicht dumm.
Nee, so ja trottelig, aber der war schon trottelig, der war schon sehr stark karikiert. Also das war der Loser schlechthin so, ja. Und Hemsworth war so dumm, dass er, wenn er in einem anderen Film funktionieren würde, am ehesten in den Anchorman-Filmen funktionieren würde, neben Steve Carell zum Beispiel.
Ja.
Also die beiden, ja. Ich meine, Steve Carell hat in Teil 2 auf seiner eigenen Beerdigung gesprochen. Ja, das ist das Einzige, was noch dümmer war, als was man von Hemsworth dort hätte erwarten können.
Kevin hieß er, ne? Kevin hieß er dort,
ja. Kevin, ja, ganz genau. Ganz genau.
Ja, ist schon richtig.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es sich in der Aufnahme anhört. Und dann gucken wir mal. Nein, also mein ich hoffe, es nimmt sich nicht so auf. Mein Schluss.
Dein Schlusswort.
Mein Fazit ist halt, dass der Film die Kritik, die er bekommen hat, absolut unverdient ist. Ja, er mag nicht der beste Film sein, der auch in dem Jahr rauskam, auf jeden Fall. Es ist trotzdem ein unterhaltsamer Film für mich gewesen, den ich mir auch gerne mal angucke. Er hat aber für mich definitiv nicht mal annähernd diesen Kultstatus, den die ersten beiden Filme bei mir haben. Den wird er auch nie erreichen. Mag vielleicht aber auch einfach daran sein, dass ich die Filme damals halt auch als Kind gesehen habe und Ghostbusters 2 halt auch im Kino gesehen habe. Vielleicht mag es auch daran liegen, vielleicht gibt es eine Generation, die diesen Film auch irgendwann mal als Kultfilm sehen wird. Weiß ich nicht, man wird sehen. Im Endeffekt, das Thema ist ja gegessen. Auch wenn es ja gerne gesagt wird, dass er ein Riesenflop war, war er ja nicht. Er war kein Erfolg für Sony. Die haben ja mindestens 500 Millionen erwartet. Der hat 244 eingespielt. Mit DVD- und Blu-ray-Verkäufen hat er also knapp seinen Break-Even-Point erreicht. Aber das ein Studio wie Sony will ja Gewinn machen und nicht nur einfach die Kosten einspielen. Also ja, das ist mein Abschlusswort zu Ghostbusters Answer the Call.
Würdest du eine Empfehlung aussprechen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, dass man ihn sich angucken sollte?
Ich frage denjenigen, ob er den Film gerne neutral oder ob er es mit Weibern, so, dann sag ich dir, dann
lass ja, es. Nee, das bringt ja, nichts.
So Leute habe ich gekannt und wo ich dann sage, ey, dann lass es doch, dann gucken die doch nicht ja. an. Du weißt doch schon, wie ja. der Film ist. Ne, wenn es sagt, hey, ja, ich, ne, mir ist das egal, aber so kann ich mir, das ist klar, gucken die an. Ne?
Der Film ist okay, wenn man die Welten, die Universen trennen kann, sage ich mal so.
Richtig.
Ich gucke ihn mir gerne an, aber auch, weil ich generell gerne Komödien gucke und es wirklich keine schlechte Komödie war. Also ich sag mal so, wenn man Taffe Mädels jetzt zum Beispiel mit Melissa McCarthy von Paul Feig gesehen hat, ist vielleicht ein Stück besser als Ghostbusters, ja. aber nicht viel. Die spielen schon in einer ähnlichen Liga, sag ich mal. Und ja, es ist improvisierte Comedy, aber es macht Spaß. Wenn man einfach mal einsieht, ja, dass er die alten Filme nicht versucht wegzuradieren, der Film will keine Beleidigung sein, er will eine Hommage sein. Und wenn man sich ein bisschen in die Materie reingelesen hat, wenn man Paul Feig in den Interviews gehört hat, weiß man das. Das ist ein Film, der von Herzen kommt und ich finde, das merkt man auch.
Ja.
Okay, gute Nacht.
Jetzt. So, jetzt komm, Olli. Also, so müde kannst du gar nicht sein. Du bist doch schon da mit den Hufen am Scharren.
Nee, soll sich jeder angucken. Ich glaube, das kannst du dir gut reinziehen, wenn der mal auf Netflix sein sollte für einen...
War
netten ja, ja. Abend, wenn du nix, war ja schön. Ja, wenn er mal wieder auf Netflix ist, dann könnt ihr euch den gut angucken. Aber ich würde jetzt keine 5,99 € für eine Blu-ray investieren.
Boah, das ist hart.
es sei denn, ihr steht auf Bonusmaterial, weil das ist eine der bestausgestattetsten Blu-rays, die ich habe.
Genau.
Leute, das war der Ghostbusters, der German Ghostbusters Podcast.
Of course, this was the German Ghostbusters Podcast. if you know, we'll be back in the next few weeks and say hello to our friends from the other Ghostbusters German Podcast. We want to say thank you for listening and traveling with Deutsche Bahn.
Dazu möchte ich übrigens nochmal anmerken, dass von dem anderen deutschen Ghostbusters-Podcast, der Timo, mich ja damals angesprochen haben, als das erste Set-Foto geleakt worden ist, wo ja die Holzmann und die Abby so am Langlaufen sind. Also das war ja die Szene, wo die mit dem Uni-Sachen weglaufen. Das war das erste Foto.
Ja.
Und dann hat er mich gefragt, hier Sven, hast du Bock, das auf dem Cosplay zu cosplayen.
Als Mann?
Weil er, ja, ja, klar, wir haben als Mann, ich hatte eh ein bisschen längere Haare, da hat das ganz gut gepasst. Die konnte ich mir dann irgendwie so zu einem halben Zopf machen. Und wir waren und sind die ersten Cosplayer gewesen, die von dem neuen Film gecosplayt. Und Paul Feig hat das auch kommentiert und auch geteilt und so und geliked.
Alter, das Bild muss ich unbedingt sehen, habe ich nicht gesehen, aber Paul Feig hat mich tatsächlich auch geteilt. Ich habe Fanart geschickt von Slimer, wie er Holzman eine Rose überreicht. Oder eine Blume? Oh. Nee, eine Rose. Ich glaube, Slimer überreicht Holzman eine Rose. Habe ich gezeichnet und das hat er auch geteilt.
Ihr seid okay, so Fanboys. Ey, ihr habt
es ist peinlich.
Ich habe hier gerade das perfekte Outro gesprochen und ihr macht einfach weiter.
Wir sind da gnadenlos. Warte, ich gucke auch gerade mal, ob ich da... Dann habe ich mich ja irgendwann mal als noch... da war der Cast, glaube ich, noch gar nicht so großartig bekannt. Da habe ich mich dann als weibliche Ghostbusters, habe eine Perücke von einer Freundin von mir aufgezogen. Und so als weiblicher Ghostbusters. Und das hat irgendwann mal, der diesen Taxifahrer spielt... nicht den Taxifahrer, den
Aykroyd?
Nein, der spielt den Taxifahrer in Deadpool und der spielt den Lieferanten, diesen chinesischen Essenlieferanten.
Dieser Inder.
Der hat das geliked und geteilt und ich muss mal gerade.
Karan Sony heißt
der. Ja, genau, und der hat das damals geteilt. Das gibt's doch nicht. Ich muss mal gucken. Also ich finde das noch irgendwo.
Aber ich finde interessant, wie wir da alle irgendwie drin verstrickt waren, so, ja, ne? In der Production-Phase.
Ja, gute Promo-Aktion von Ghostbusters, hat leider nichts genützt.
Ja. Das gibt's doch nicht, warum. Ach, Twitter-Suche ist doch auch echt manchmal Kacke.
Das ist das perfekte Schlusswort.
Genau, ja. Von 2015 war es. Mein Gott, ist das lange her.
Ja, kannst du ja mal posten bei uns. Dann kann man es auch sehen. Ich denke, da braucht man schon ein optisches Signal.
Ja, ja, also wir haben es also auch gut gemacht. Wir haben halt die beiden Fotos, die halt aufgetaucht sind, direkt daneben gepackt, damit man es halt auch einfach erkennt. Aber musst du sagen, wir haben das schon echt cool gemacht. Stimmt, ich habe mir da ein weißes T-Shirt, das habe ich dann noch angemalt mit Farbe, damit das so ähnlich wirkt wie das, was Melissa McCarthy trägt. Ha. Ja, das war eine coole Geschichte. Ich hab's jedenfalls. Gut, okay, das waren die Abschlussworte, denke ich mal. Ich glaube, Olli möchte halt einfach ins Bett.
Jetzt bin ich wach, toll.
Ich hätte aber ehrlich gesagt nichts dagegen. Also das Bett ruft mich, ich höre es. Ja. Wenn ihr genau lauscht, könnt ihr es vielleicht auch vernehmen.
Jetzt komm endlich.
Genau. Who's bad?
Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Was als nächstes an Ankündigungen kommen. Also langsam müsste es ja weitergehen mit den Ankündigungen. Dreharbeiten gehen bald los. Und ansonsten werden wir irgendein lustiges neues Thema haben. Sag ich mal, bis bald. Tschüss.
Bis bald, tschüssi.
Tschüss.